Also es wird voll. Es war die letzten Jahre schon voll. Ich würde alle bitten, sich frühzeitig ihre Termine zu koordinieren. Das, was ich sehen kann, läuft aber schon ganz gut. Und vor allen Dingen plant die Luft mit ein, euch mit neuen und anderen Themen zu beschäftigen und nicht immer nur auf gewohnten Faden wandeln.
Future Retail Talk, der Sport 2000 Podcast. Wir bringen MacherInnen aus Handel und Industrie an einen Tisch, liefern echte Insider-Einblicke und sprechen über das, was den Sportfachhandel von heute und morgen prägen wird. Zweimal im Monat, nah dran, relevant, zukunftsorientiert. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sport 2000 Podcasts. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und begrüße euch, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge von Future Retail Talk. So heißt der Podcast jetzt, wie ihr mitbekommen habt. Ja, abonniert am besten direkt den Podcast-Kanal, dann verpasst ihr zukünftig keine Folge mehr. Und noch besser, ihr lasst eine Bewertung da, denn das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und den Podcast-Kanal weiterzuentwickeln. Danke dafür. Ja, zuletzt haben wir uns mit der EU-Direktive EMCO beschäftigt und dem Fachhandelskonzept der Sport 2000 Absolut Run. Diese Folgen findet ihr auf dem Podcast-Streaming-Portal eurer Wahl. Hört da auf jeden Fall mal rein. Und heute möchten wir euch einen Ausblick geben auf die anstehende S2 Home of Outdoor Order Messe vom 14. bis 16. Juni auf dem Messecampus der ANWR in Mainhausen. Und damit ihr ordentlich vorbereitet seid, möchte ich mit keinem geringeren als Tim Warnel, dem Head of Division Outdoor der Sport 2000, sprechen. Und Tim begrüße ich jetzt. Hallo Tim.
Hallo Ralf, schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir treffen uns ja anscheinend jetzt regelmäßig auch in diesem Format. Im Frühjahr haben wir bereits einen Ausblick gegeben, das per Video mit der Katja Mendel. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen auf dem Sport 2000 YouTube-Kanal und natürlich auch auf dem Streaming-Portal unter diesem Kanal. Tim, es gibt einiges zu besprechen. Ich habe hier ganz, ganz viele Themen, die haben wir im Vorbereitungsgespräch ausgearbeitet. Es geht wie ich sagte, um die Vorbereitung, eine vernünftige Vorbereitung für die HandelspartnerInnen von euch, aber auch für die Lieferanten, wenn man auf die Messe kommt. Was gibt es alles zu beachten? Was wird vernachlässigt? All das wollen wir besprechen. Du hast Tipps an der Hand vorab. Und da haben wir uns eigentlich noch nie drüber unterhalten. Interessiert mich aber mal. Outdoor. Du bist ja ein absoluter Outdoorer und bekannt dafür. Was ist eigentlich deine liebste Outdoor-Aktivität?
Oh, fiese Frage zum Start. Das ist tatsächlich ganz schwer zu umreißen, weil sich das natürlich auch im Laufe der Zeit so ein bisschen ändert. Mhm. Mit Kids und Co. Und Ich habe tatsächlich keine konkrete. Solange es draußen ist, ist es gut.
Mhm. Okay, das ist sehr schön. Genau, was sollst du jetzt auch sagen, ne? Wenn du jetzt sagst, wandern irgendwie, dann fühlen sich alle anderen vernachlässigt irgendwie. Aber es verändert sich tatsächlich. Bei mir ja auch irgendwie. Vom Laufen, wo ich herkomme, ist es dann mehr Richtung Hiken und Skisport war immer dabei. Also wir bewegen uns alle gerne draußen. Wo wir uns auch gerne hinbewegen, ist nach Mainhausen. Ihr habt viel vor, es hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Ganz kurz nochmal, der Name hat sich ja auch verändert, Home of Outdoor. Wie viel Heimat finden wir denn jetzt im Juni in Mainhausen?
Da ist hoffentlich ganz viel Heimat und ganz viel Feels Like Family in the Air. Letztlich haben wir, als wir das Konzept vor über 20 Jahren ins Leben gerufen haben, ja einfach eine Messe oder eine Orderveranstaltung geplant, die möglichst dicht am eigenen Bedarf lag und die eine Ergänzung sein sollte zu den damals gesetzten großen Messeformaten internationalen Charakters. Bekanntermaßen scheint das ganz gut funktioniert zu haben und mittlerweile sind wir Anlaufstelle für groß und klein geworden in diesem Bereich. Mhm. Die Frage, welche Outdoor-Sportart ich am liebsten betreibe, ist auch ein Thema auf dieser Messe, weil man kann sich für Outdoor schlecht festlegen. Mhm. Wenn es um Running geht, ist ein relativ klar umrissener Bereich. Wie sieht denn da der Endkunde aus? Wo verbringt er seine Zeit? Wie funktioniert die Community? Wenn es um Fußball geht, hat der Platz auch relativ deutliche Dimensionen und wo die Tore stehen links und rechts. Sobald es dann zum Outdoor kommt, wird es schwierig. Dann wird es alpin, dann wird es gegebenenfalls eher Küstik mit Kajakfahren und Co. Da ist viel Raum für Interpretation, viel Raum für verschiedene Zielgruppen und dementsprechend auch viel Raum für Messegeschehen, um sich einfach zu informieren und alles auf sich wirken zu lassen.
Was das jetzt genau bedeutet in Mainhausen in diesem Sommer, das besprechen wir ja jetzt im Laufe der nächsten Stunde. Autosport generell, Autoaktivität generell hat sich ja verändert. Haben wir schon viel drüber gesprochen auf diesem Kanal und etc. Aber trotzdem, wie ist das aus deiner Sicht? Also wie haben sich denn Outdoor-Kundinnen verändert? Was kommt neu dazu? Erreicht man die Jugend und die jüngere Zielgruppe? Und wenn ja, was sind so deren Bedürfnisse im Bereich Outdoor?
Die jüngere Zielgruppe ist ja die Zielgruppe, die sie derzeit alle jagen.
Genau.
Und alle Marken sprechen von Verjüngungstendenzen und von wir wollen langsam weg vom mittleren Alterssegment und wollen die Jungen auch abholen. Tatsächlich ist der klare Trend nach wie vor, dass es gefühlt schneller und leichter wird und Outdoor einen ganz starken Multisportcharakter bekommt mit multifunktionalen Produkten, die sich für verschiedene Sportarten einsetzen lassen, weil was, glaube ich, nicht mehr der Fall ist, ist, dass du dich für eine Sportart entscheidest und dann für die nächsten 10 Jahre der Wanderer bist, sondern das sind Leute, die betreiben verschiedene Sportarten, haben an allem Spaß, wollen sich aber nicht unbedingt für alles oder können sich auch gar nicht unbedingt für alles die entsprechende Ausrüstung hinlegen und suchen dementsprechend die Brücke zwischen den verschiedenen Bereichen, aber trotzdem gute Lösungen.
Und das spiegelt sich jetzt im Handel auch schon wieder, oder?
Das spiegelt sich im Handel ganz stark wieder. Wir haben teilweise sehr unterschiedliches Publikum. Wir haben natürlich ein Nord-Süd-Gefälle sowieso schon mal prinzipiell. Du hast aber das Publikum, was einfach nur auf der Suche nach Quality Time draußen Zeit verbringen will, bis hin zu dem ganzen Bereich Outdoor-Cooking. Also Leute, die wirklich mit einem sehr starken Lifestyle-Charakter unterwegs sind, bis hin zu den Leuten, die mit der Garmin am Handgelenk versuchen, den nächsten Rekord zu jagen. Da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Da muss man letzten Endes nur gucken, okay, wie matcht denn die Zielgruppe zu meinem Sortiment und zu meinem Auftritt? Und gibt es gegebenenfalls andere Zielgruppen, die ich noch nicht abbilde, die ich aber abbilden könnte?
Wenn man jetzt so Social Media beobachtet, und das ist ja durchaus etwas, wo man immer mal hinschauen sollte, dann entwickelt sich das ins immer Extremere irgendwie. Also das, was dort abgebildet wird, sind oder was gezeigt wird, wo die Leute hinterherlaufen, sind immer extreme Outdoor-Bewegungen, keine Ahnung, die fliegen irgendwo runter, wo keiner runterspringt, die laufen weiter als jemals zuvor und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht der normale Konsument so. Also der normale Konsument möchte sich ja auch komfortabel bewegen, bis irgendwie schon auch mehrtägige Touren natürlich im hochalpinen Gelände machen. Und das ist ja so der Spagat, in dem sich das bewegt, oder? Oder hast du auch den Eindruck, das Extreme, bildet das denn die breite Masse ab? Oder ist es einfach nur was, wo wir hingucken, wie damals Reinhold Messner auf dem Mount Everest, oder?
Ja, Rekorde, beeindruckende Bilder, einfach krasse Aktionen sind natürlich in der Aufmerksamkeitsökonomie immer hilfreich, um einfach Aufmerksamkeit zu erregen, was ja letzten Endes das Ziel ist. Ob es jetzt das persönliche Ziel ist, auf 7000 Metern Blut zu husten, sei mal dahingestellt. Die breite Masse ist es sicherlich nicht. Und man merkt es ja auch langsam in der Marketingsprache und in der Zielkundenansprache, dass viele Marketing-Departments drüber nachdenken, ist das, was wir da tun, überhaupt das Richtige oder sprechen wir nur die absolute Spitze an, verlieren aber unseren eigentlichen Kernkunden. Weil es kann ja jemand durchaus Vollblut-Outdoorer sein, der einfach nur jeden Tag zweimal, dreimal, viermal mit seinem Hund raus muss, das aber bei allen Wetterlagen marketingtechnisch jetzt schätzungsweise eher schwierig zu vermarkten.
Ist ja ganz interessant im Bereich Trail dann. Also viele Trail-Schuhe werden ja an Hundebesitzer verkauft, ja, oder normale Spaziergänger und gar nicht mal an Trailläufer. Auch wenn Trail sich positiv entwickelt, ist das ja auch eine Wahrheit, oder?
Ist eine Wahrheit und wird dann tatsächlich natürlich auch eine Herausforderung für den Handel, weil der letzten Endes moderieren muss, wofür ist denn das Produkt eigentlich gedacht? Gerade wenn es jetzt um einen Trailschuh geht oder steht das unter Umständen zusammen mit einer etwas geringeren Lebenserwartung, wenn ich den quasi zweckentfremde? Aber das ist ja so ein bisschen Aufgabe des Handels, das Ganze zu analysieren und zu moderieren und dann das entsprechende Produkt zu empfehlen und nicht jedem Trend blindlings hinterherzulaufen.
Trends findet man auf jeden Fall auch bei euch auf der Messe in Mainhausen jedes Jahr. Die Messe hat sich absolut positiv entwickelt, haben wir ja eingangs schon gesagt. Ihr seid wahrscheinlich wieder ausgebucht, würde ich tippen. Oder gibt es noch letzte Resthoffnung für Marken, die sich jetzt da noch, die noch ausstellen wollen?
Sollte die Fee mit den drei Wünschen mir jemals begegnen, ist mehr Platz für die Messe mit Sicherheit einer davon. Mhm. Das ist leider vollständig ausgebucht. Wir arbeiten mit einer Warteliste, aber da ist derzeit noch kein Licht am Horizont.
Okay, dann wollen wir jetzt
auch keine... Es ist sogar andersrum. Mhm. Wir limitieren Plätze ja sogar. Es gibt den einen oder anderen, der gerne deutlich größere Flächen hätte, wo wir aus Gründen der Fairness einfach auch eindämmen müssen und sagen müssen, pass auf, das ist die Größe, mit der ihr arbeiten könnt. Ist immer ein Kompromiss, hätten wir gerne anders, aber man muss natürlich mit den Gegebenheiten arbeiten, ist klar. Mhm.
Aber es ist ja auch ein Teil, wie sich Messen verändert haben, Messelandschaften verändert haben, und das ist ja trotzdem, wird ja positiv bewertet. Also das ganze Setting bei euch wird ja durchaus positiv bewertet, auch wenn sich natürlich alle mehr Platz wünschen. Wie würdest du denn die Veränderung klassischer Messeformate Stand heute, wir nehmen jetzt im Mai auf, wie würdest du es bewerten?
Ja, jetzt steht Riva ja kurz bevor, was ja deutlich die massivste Veränderung im klassischen Messesetup ist. Die Wiederbelebung der Leitmesse. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich Leitmesse-Fan bin, weil ich glaube, dass wir eine internationale große Veranstaltung brauchen, die das Salz in der Suppe ist, die Startups und neuen Labels einfach auch die Möglichkeit bietet, Präsenz zu zeigen und zu schauen, wo die Branche sich auch international hin entwickelt. Das können wir hier in Mainhausen einfach platzmäßig auch gar nicht. Die Messelandschaft selbst hat sich dahingehend verändert, dass die Besucher oder die Adressaten, die von so einer Messe angesprochen sind, den Orderprozess letzten Endes aus den großen Messen rausgezogen haben und das da quasi gar nicht mehr stattfindet. Und das ist natürlich eine Leerstelle gewesen, die von den Orderveranstaltungen regionaler Natur besetzt wurden, wo unsere natürlich wirklich gut funktioniert, wofür ich auch sehr dankbar bin. Aber da fehlen natürlich trotzdem Elemente und da hat eine Leitmesse meiner Ansicht nach eine absolute Daseinsberechtigung.
Das ist ja auch das, was du tatsächlich nicht müde wirst, immer zu sagen, dass ihr gar keinen Anspruch habt, die Leitmesse abzulösen an der Stelle, sondern ihr ja den Fokus habt auf Order und wie du es beschrieben hast, ja auch in diese Lücke reingestoßen bist, die sich ergeben hat. Und das ja auch schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Also dieses Phänomen, was wir mit der ISPO hatten und auch jetzt mit dem Wechsel der Outdoor nach Riva, es ist ja kein neu besprochenes. Es fehlte einfach nur quasi das richtige Konzept in der Umsetzung, ne, oder?
Genau, das sehe ich ganz genauso. Und das, was ich bis jetzt von Riva gesehen habe in der Vorbereitung auf das Wochenende, finde ich schon ganz interessant.
Genau. Wenn wir jetzt mal nur auf euch schauen, das hat sich ja bei euch auch weiterentwickelt über diese ganzen Jahre. Der Campus ist ja schon auch größer geworden. Ihr habt viel mehr auch fest installierte Showrooms mit dem Cube zum Beispiel, der neu hinzugekommen ist zuletzt. Was verfolgt ihr da für ein Konzept und warum sind Showrooms so wichtig für Händler? Werden die genutzt? Wie werden die bespielt? Gib mal einen Einblick in das Konzept und die Umsetzung und den Erfolg letztlich vielleicht auch.
Das Brand Cube hier ist ja recht outdoor-lastig mit Labels wie einem Icebreaker, einem Fjällräven, einem North Face, einem Deuter. Und die Showrooms sind mehr oder weniger ganzjährig geöffnet und bieten natürlich allein über ihre Permanenz den Vorteil der Emotionalisierung der Marke auf einem ganz anderen Level, als das ein Messestand kann. Die werden sehr, sehr gut benutzt. Soweit ich weiß, sind die Kollegen, die da arbeiten, alle sehr zufrieden und sind auch mittlerweile in das Messegeschehen recht gut eingebunden. Man kann natürlich sich auch die Tage kombinieren und sich seine eigene Messe verlängern, indem man quasi schon vor der Messe Showroom-Tage einlegt oder danach. Das macht auch der eine oder andere. Und das ist mit Sicherheit auch sinnvoll, weil die Zahl der Marken mit permanenten Showrooms ist hier gar nicht so klein.
Okay. Soll das ausgebaut werden? Soll es noch mehr permanente Showrooms geben?
Für den Bereich Outdoor ist das momentan nicht angedacht.
Okay. Wie bewertest du denn die Messe als Orientierungspunkt? Also die Bedeutung ist klar. Was erwartet mich, wenn ich nach Mainhausen komme? Habe ich die Trends, die quasi in Zukunft, im nächsten Jahr, übernächsten Jahr zu sehen sind? Sehe ich die dort? Werden die besprochen? Was erwartet in dieser Hinsicht Besucher?
Wenn ich die sehen möchte, sehe ich die da. Das ist so ein bisschen Frage der eigenen Messeplanung. Wir versuchen immer dahingehend zu beeinflussen, dass man sich zumindest einen zeitlichen Puffer lässt um sich tatsächlich auch mal treiben zu lassen und die eine oder andere Stunde einfach mal zu schauen, was gibt's denn Neues, wie entwickeln sich denn Labels, die ich gegebenenfalls gar nicht selbst im Laden habe, oder die neu auf dem Markt sind, oder was gibt's denn außenrum, um gegebenenfalls noch anbauen zu können. Die Erfahrung zeigt, dass viele Kollegen arg durchgetaktet sind, morgens in die Messehalle stürzen und abends wieder raus und voll im Orderrausch sind, was ja auch vollkommen okay ist so. Die Frage ist, nutzt man die Veranstaltung hier als Vorinformation und als Orderplattform, dann verdichtet sich die Arbeit für den Einzelnen natürlich extrem. Oder hat man sich gegebenenfalls schon online vorinformiert und nutzt die Messe dann einfach nur, um das Ganze auch zu Papier zu bringen?
Vorbereitung ist also alles, was man da noch bei beachten kann. Da können wir auch gleich noch mal drauf schauen. Was für Trends würdest du denn sagen, besitzen so echtes Potenzial für die Zukunft? Was sind so die Megatrends, wenn wir sie so nennen möchten, für die nächste Saison?
Ja, der Megatrend, das kommt so ein bisschen auf den Bereich an. Der Megatrend im Bereich Schuhe ist nach wie vor das Thema leicht und schnell, von dir eben angesprochene Trail-Running-Bereich. Oder Speedhiking oder wie auch immer man das Kind bezeichnen möchte. Der ist da, der ist auch gekommen, um zu bleiben. Da muss man schauen, wie man damit umgehen kann und will, weil das natürlich dem klassischen, schwereren Stiefel Konkurrenz macht. Da ist dann wieder die Beratungsqualität gefragt. Im Textilbereich sind wir so ein bisschen zum Trend gezwungen, weil das Wetter wärmer wird, die Sommer werden trockener, ist gut. Auch das Frühjahr jetzt war ja weitgehend regenfrei. Das heißt, der klassische Umsatztreiber Jacke steht massiv unter Druck. Das ist ja auch schon seit mehreren Saisons so. Und da muss man einfach schauen, okay, wie kann ich links und rechts sinnvoll Sortimente anbauen, um meinen Kunden auch in der Jahreszeit zum Textileinkauf zu bewegen. Und da gibt es durchaus sinnvolle Optionen, den ganzen Bereich Schutz vor den Elementen, sei es Sonne, seien es Insekten, Zecken, die ja überall gegenwärtig sind mittlerweile. Da gibt es schon auch was, wo sich das hinentwickelt. Bedingt aber natürlich auch wieder Fläche dafür, in den Geschäften zu schaffen, Vermarktung im Online-Bereich zu etablieren und so weiter und so fort.
Ja, ist ja so irgendwie, dass das ist tatsächlich auch interessant zu beobachten. Jetzt, ich darf ja eine Marke nennen, wie Crackerpost zum Beispiel, die ja sehr, sehr umtriebig sind im Travel-Segment, eigentlich ursprünglich mehr unterwegs waren. Anti-Moskito oder Schutzkleidung vor Moskitobissen. Jetzt kombiniert auch mit Sonnenschutz. Immer mehr Hersteller bieten das an. Ist interessant, ne? Aber natürlich, klar, klimabedingt irgendwie wird es auch in diesen Gefilden immer wichtiger, auf diese Dinge zu achten. Und es gibt natürlich neue Materialien, die das ermöglichen. Ne?
Die Kollegen von Crackhoppers werden sich sicherlich freuen, dass die Fernreise zu ihnen gekommen ist, was ja in Zeiten steigender Kerosinpreise auch ganz gut ist, wenn man nicht allzu sehr vom Flugverkehr abhängig ist. Ja. Und ja, das Thema ist wichtiger geworden, zweifellos wird permanent wichtiger. Und auch die Sonnenschutzthematik war jetzt, wir hatten letzte Woche ja die Sichtung für die Kollektion, ist mittlerweile auch überall präsent.
Ja, Sonnenschutz, also ein großes Thema. Trail bleibt ein großes Thema. Urbanisierung, Tim. Wird immer wieder oder seit langem, ich sag mal seit 5-6 Jahren ganz intensiv, alles auf den Messen zu sehen. Alltag und Outdoor vermischt sich immer weiter. Nicht nur quasi in der Funktion, sondern auch im Bereich, Fashion. So, also man trägt Outdoor gerne auch im Alltagsleben. Ist das was weiter so bleiben wird oder verschwindet es langsam wieder?
Also ich glaube, verschwinden wird das nicht. Es gibt natürlich die eine Zielgruppe, die das Ganze wirklich nur aus Fashion-Gründen trägt, Anhänger der Gorbcore-Bewegung, die einfach den Outdoor-Style quasi promoten. Und dann gibt es über das Thema verändertes Mobilitätsverhalten, Pendler, die vielleicht mit dem Bike zur Arbeit fahren und so weiter, echte Nutzer, für die Funktion da im Vordergrund steht und gar nicht der Modeaspekt. Und ich glaube, dass das Thema sich auch etabliert. Ob das wirklich massiv zündet, hängt dann immer davon ab, ob irgendeine Marke stadtbildprägend werden kann, wo wir ja auch in den vergangenen Jahren das ein oder andere Beispiel hatten, was dann immer natürlich ganz, ganz nett ist.
Ja, Tim, wenn wir uns jetzt vorbereiten auf die Messe, Erstbesucher, es gibt auch Händler, die sich das mal so anschauen. Ihr seid ja quasi, darf ich ja vielleicht so sagen, und ansonsten korrigiert es, offen, auch für HandelspartnerInnen, die jetzt nicht direkt mit euch verbunden sind. Man darf sich das anschauen. Oder hat sich das verändert? Ist das da auch limitiert? Seid ihr ticketmäßig dicht?
Nein, jeder Einzelne, der kein Partner oder nicht Partnerin von uns ist, müssen wir uns natürlich die Frage stellen, warum das eigentlich so ist. Aber auch die sind herzlich willkommen und auch gerne zum Gespräch eingeladen. Vielleicht können wir den einen oder anderen Vorteil der Partnerschaft auch zeigen. Mhm. Wenn ich das erste Mal teilnehme, ist es ganz, ganz wichtig, sich vorab zu registrieren. Wir haben dafür ein Online-Tool geschaffen, über das man auch anschließend seine Termine koordinieren kann, worin man sehen kann, okay, wer ist denn überhaupt da, wer sind denn meine Ansprechpartner, wo befindet sich denn die jeweilige Marke überhaupt auf dem Gelände, weil das Gelände ist ja auch nicht so ganz klein hier. Und genau. Dann kann man auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen mit den Fragen, die man eventuell hat, wo sich Trends hin entwickeln, welche Marken momentan eher auf dem aufsteigenden Ast sind, welche vielleicht eher auf dem absteigenden Ast sind. Da kann man gerne auch das eine oder andere Benzingespräch mit einplanen.
Okay. Das heißt irgendwie, das gilt ja aber ja nicht nur für Erstbesucher, das ist einfach nur der Hinweis, wie es sich läuft irgendwie. Ja.
Genau.
Wenn man es mitbekommt, lohnt es sich auch generell, sich nochmal damit zu beschäftigen, selbst wenn man schon seit vielen Jahren dabei ist oder vielleicht gerade, weil man dann einfach bestimmte Sachen übersieht oder vielleicht in dem Messetrubel vergisst, dann darauf nochmal zurückzukommen. Und damit meine ich zum Beispiel, sich mal Gedanken machen, wenn man zum Beispiel bei euch reinkommt in die Messehallen, da gibt es einen Servicebereich, wo man ganz viele Kolleginnen von dir ja treffen kann. Das betrifft Serviceleistungen, die ihr anbietet, Klimaprofi-Beratung, dann sitzen die Kolleginnen von Quintet dort und so weiter und so fort. Selbst Flottenleasing kann man besprechen. Wie sollte man sich auf diese Themen vorbereiten? Kann man das spontan angehen oder kann man das auch im Vorfeld buchen? Wie sieht das da aus auf der Messe?
Ich merke gerade, du hast voll den Überblick über unser Leistungsportfolio. Das freut mich und entschuldige mich gleichzeitig schon mal vorab bei allen Kolleginnen, die ich jetzt vergessen werde. Wir sind klassisch in der Halle 1 positioniert. Das ist die Halle am Haupteingang hinterm Empfang, wo das gesamte Netzwerk vertreten ist. Da kann man sich Termine vereinbaren, in welchem Bereich auch immer man das möchte. Kann aber auch gerne spontan vorbeischauen und dann finden wir entweder einen entsprechenden Zeitslot. Das Allerwichtigste ist eigentlich, dass man die Offenheit und die Zeit mitbringt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Uns ist vollkommen bewusst, dass es parallel zur Vergabe der eigenen Budgets, die ja ein gerüttelt Maß des wirtschaftlichen Risikos ausmachen, eventuell etwas viel verlangt ist, sich gleichzeitig mit dem einen oder anderen Thema zu beschäftigen. Aber wenn man sich da mal die Gesichter holt und weiß, okay, das ist mein Ansprechpartner in Sachen Daten beispielsweise, dann kann man im Nachgang in aller Ruhe mit den Leuten entsprechend sich in die Themen einarbeiten und gucken, ob bei den Leistungen was dabei ist, was einen selbst weiterbringt.
Ja, und im Ende lässt sich ja auch Zeit sparen, indem man zum Beispiel sich mit den Datenkollegen beschäftigt, ja, und in der Sortimentsplanung einsteigt, nicht nur Quintet, sondern auch mit dem Handelscockpit im Vorfeld, würde ich dich gleich gerne noch was zu fragen. Aber zum Beispiel bei einer Klimaprofi-Beratung, die Handelspartnerinnen, die es bisher ausprobiert haben, melden ja durchweg zurück, dass durchaus auch Geld gespart wird, Energieeinsparungen vollzogen werden kann. In diesen Zeiten ja ein ganz wichtiger Punkt, ne?
Wir machen das nie zum Selbstzweck, sondern die Leistung sollte immer so positioniert sein, dass im besten Fall alle davon profitieren. Und gerade bei einer Klimaprofi-Beratung ist das relativ einfach, weil ein konkreter monetärer Effekt entsteht durch Einsparungen in dem Bereich. Ganz viele andere Themen haben so die Überschrift der Effizienz, weil mein Lieblingsbeispiel ist Daten. Alles, was zentralseitig datentechnisch gelöst werden kann, skaliert ja sofort auf alle Händler. Und dann ist ein Prozess, der ansonsten in 100 Büros stattfindet, wo jeder versucht, sein Süppchen zu kochen, vielleicht zentral abgebildet und alle profitieren. Was natürlich für das gesamte Netzwerk gut ist, weil ich glaube, unumstritten ist, dass der Leidensdruck massiv steigt und Effizienzen einfach benötigt werden.
Mhm. Um aber Sachen zu planen, auch Budget besser zu planen, kann man quasi sich ja auch auf die Messe vorbereiten durch eine Sortimentsplanung, Kollektionsplanung. Du hast gerade eben so diesen Satz eingestreut, man kann ja mal schauen, wie gut es Marken geht, wie schlecht es Marken geht. Das kann man natürlich auf den Fluren besprechen. Das kann man sich aber auch im Handelscockpit ja anschauen, ne?
Das kann man sich im Handelscockpit anschauen, das kann man bilateral mit seinem Partnermanager klären. Das eine hat den Vorteil, dass es live und online ist und man nicht auf die Verfügbarkeit einer Person gerade angewiesen ist. Das andere hat den Vorteil, dass der menschliche Aspekt ja auch nicht zu unterschätzen ist. Insgesamt bin ich Fan datengetriebener Lösungen, weil in dem Flurgespräch eventuell zu viel Bauchgefühl eine Rolle spielt. Und das Handelscockpit als Leistung bietet den Vergleich, anonymisiert natürlich, mit Unternehmen außerhalb der eigenen Bubble. Weil im eigenen Laden kennen sich die Kollegen und Kolleginnen ja in der Regel sehr, sehr gut aus und haben schon alles bis auf Nachkommastellen analysiert. Aber wenn ich mich zum Beispiel vergleichen kann mit meinem Markenportfolio mit einem ähnlich großen Händler oder einer Gruppe ähnlich großer Händler in einer ähnlich großen Stadt, kann ich mir einfach mal anschauen, wo liegen denn Unterschiede.
Mhm. Oder ja, genau, das kann man sich ja. Ja, das kann man sich auch schön ausspielen lassen, ne? Also in diesem Vergleich. Wir haben hierzu auch eine Folge gemacht, könnt ihr gerne reinhören mit den Kolleginnen über Artikelstammdaten und aber auch dann über einen Ausblick auf dieses Handelscockpit und wie man es nutzen kann. Die Geschichten, die man dort sehen kann, sind irgendwie, welche Marken performen am besten in der Reihenfolge, Produkte, wie performen die, gerade aktuell, Marken, einzelne Modelle etc. Man kann sich das alles auslesen lassen. Das ist tatsächlich sehr umfangreich. So, und auch für euer Magazin der Kollegen von der ANWR Group habe ich dazu noch einen Artikel geschrieben zum Handelscockpit. Also das, wenn ihr das bekommt, lest mal rein irgendwie. Es lohnt sich auf jeden Fall auch in der Messevorbereitung.
Daraus, wenn ich kurz ergänzen darf, resultiert ja kein Zwang, sich was anzuschauen, wie es bei anderen ist. Heißt ja nicht, dass man es genauso machen muss. Es geht ja nicht darum, die Fehler der anderen gegebenenfalls zu wiederholen. Aber es ist einfach nochmal ein zusätzlicher wertvoller Input, auch um seine eigene Position abschätzen zu können. Und dann kann man ja immer noch seine eigenen Schlüsse ziehen und sagen, ja, sehe ich, will ich aber trotzdem anders machen.
Was sind denn für dich, wenn wir jetzt auch mal ein bisschen auf die Marken schauen, ihr habt lange Partnerschaften und legt Wert auf langfristige Partnerschaften mit Marken, aber auch natürlich mit Handelspartnerinnen. Was sind denn so neue Labels, auf die man vielleicht achten sollte? Labels to watch, wie man so schön sagt, junge Marken, die reingekommen sind und die jetzt vielleicht auch bei euch schon ausstellen.
Das sind gar nicht zwangsläufig junge Marken. Das kann auch durchaus eine Marke sein, die sich in der Kollektion stark verändert hat. Mir ist jetzt gerade aus einem Gespräch, was ich kürzlich hatte, zum Beispiel Zimtstern im Kopf, die ja im Bike-Bereich ihren Ursprung haben. Und Bike-Bereich ist was bei vielen Outdoor-Händlern nach der Corona-Thematik langsam wieder an Fahrt aufnimmt und wo auch ein Kunde unterwegs ist, der gerne kauft und stationär auch kauft. Und das sind zum Beispiel Themen, die man sich einfach mal mit anschauen kann, um zu gucken, ob da gegebenenfalls was dabei ist.
Mhm. Was sind so andere Marken, die dir aufgefallen sind, die gerade einen guten Eindruck machen und wo Handelspartner gute Erfolge mit haben, auch bei Endkonsumenten?
Ja, über allem schwebt natürlich momentan Patagonia, die auch jetzt, da ist mir die Kollektionsvorlage aus letzter Woche noch gut in Erinnerung, die einfach im Moment einen super guten Job machen und als Marke natürlich unglaublich angesagt sind. Wir erleben gerade eine deutliche, ich möchte es mal Renaissance nehmen, bei einem Mammut, der das wiederholte Mal eine super starke Kollektion vorgelegt hat. Und dann sind es natürlich auch kleinere Geschichten, wie zum Beispiel Sherpa, die mit einer super schönen, sehr besonderen Kollektion unterwegs sind, die super gut dazu geeignet ist, einfach eine Fläche auch optisch abzurunden und dem Stammkunden mal was Neues zu bieten.
Also auf jeden Fall mal vorbeigehen, ne? Was ist das denn, was jetzt die Marken, die du jetzt gerade angesprochen hast, wie Patagonia, die ja bestimmt auch irgendwie einfach so aufgrund ihrer Kredibilität ein hohes Standing haben bei Endkonsumentinnen, ne? Also Mammut ist ja so eigentlich irgendwie, war ein bisschen weg vom Fenster, aber immer da so. Aus meiner Sicht hat sich da viel designtechnisch getan. Wie bewertest du das auch so? Oder?
Es ist ja letzten Endes immer eine Mischung aus einem Funktionsaspekt, der, glaube ich, tatsächlich über allem steht. Mhm. Wenn das Zeug nichts kann, wird es auch nicht gekauft, um es ganz platt auszudrücken. Und dann spielen natürlich Design und Credibility irgendwie auch eine Rolle. Und ja, da hat sich ein Mammut aus, in meinen Augen massiv erholt und verbessert. Und das auch mit einer Konstanz über die letzten drei Saisons jetzt bereits.
Mhm. Wie ist es denn so, um auch mal Transparenz reinzubringen in die Auswahl an Marken, die ausstellen dürfen? Welche Marken, also wenn man jetzt eine junge Marke ist und hat gerade frischen Vertrag bei euch unterschrieben, welche Chance hat man denn auf der Outdoor-Messe auszustellen und was hat man für ein Standing gegenüber etablierteren Marken? Oder ist es irgendwie generell schwierig, dann reinzukommen? Wie wählt ihr sowas aus, wenn es so stark gefragt ist?
Wir versuchen Labels, die neu dazu kommen. Es gibt zum einen die stationäre Plattform und die Messe selbst und dann natürlich auch das Außenrum, also die Kommunikationskanäle in Richtung der Mitglieder, sei es per Newsletter, sei es per Quintet oder wie auch immer. Die stehen zur Verfügung. Da versuchen wir auch das eine oder andere Highlight zu promoten, um da gegebenenfalls Türen zu öffnen. Ansonsten verfahren wir politisch so, dass die auf der Messe mit Flächen vertreten waren, diese Flächen auch wieder bekommen. Das heißt, wir haben da keinen Wechsel drin und sagen, du jetzt dieses Jahr nicht und dafür der. Über den Anbau an Flächen, das war das letzte Mal durch die Entstehung des Brand Cubes, sind nochmal Plätze entstanden, die aber auch wieder gefüllt sind. Das heißt, momentan sind da Neuteilnahmen quasi gar nicht möglich.
Okay. Aber das war, glaube ich, mal wertvoll, damit reinzuschauen, weil da werdet ihr bestimmt auch mal drauf angesprochen. Wieso sind wir nicht mit dabei? So, ne? Und es ist ja auch am Ende eine schwierige Entscheidung, das zu tun. Also von daher danke, dass du es mal erwähnst und klarstellst, wie das verläuft. Die Messe, klar, also Ausstellung, man trifft sich, Netzwerken ist ein großes Thema, natürlich. Deswegen kommt man nach Meinhausen. Was ist so der Netzwerkgedanke, den ihr da verfolgt?
Der Netzwerkgedanke, den wir da verfolgen, ist Austausch auf Augenhöhe. Das heißt, über die Veranstaltungen, die angeboten werden. Wir haben ja ein paar Vorträge, die wir machen, aber auch über die Abendveranstaltungen oder das Ganze außenrum, sollen einfach die sich in der Branche bewegen und die gleichen Herausforderungen haben und die gleichen Ideen, sich einfach vernünftig miteinander besprechen können und austauschen können, um da einfach offen zu schauen, wo für die Zukunft die Weichen gestellt werden.
Mhm. Gibt es da zusätzliche Programme, sag ich mal, um sich auszutauschen? Ihr habt natürlich wahrscheinlich Sonntagabend wieder die legendäre Veranstaltung am See irgendwie zum Ausklang des ersten Messetages, oder?
Die ist gesetzt. Die hat ja auch einen deutlichen Freizeitcharakter, ja. Und wird dieses Jahr gehighlightet durch die Übertragung von Deutschland Curaçao. Wir fangen mit den Messeveranstaltungen in der digitalen Welt an. Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ich glaube, es ist am 2. Juni, es ist ein Dienstag, morgens mit einem digitalen Messe-Preview, wo wir einfach so ein bisschen durchführen möchten, wer ist auf der Messe, was gibt's Neues, was sind gegebenenfalls für die Mitglieder auch Marketing-Geschichten, die wir besprochen haben, die genutzt werden können und so weiter. Starten dann an dem Sonntagmorgen in die Messe mit meinem Messevortrag. Das ist immer so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten, Branchenentwicklung, Trends, gerne auch interaktiv mit Rückfragen. Der wird am Montagmorgen nochmal wiederholt, für die am Sonntag nicht konnten. Und ansonsten haben wir noch zwei Vorträge vom Kollegen Frank Augustin. Der beschäftigt sich einmal mit dem Thema digitale Sichtbarkeit, was ja immer wieder ein Thema ist für die stationären Händler, die keinen Online-Shop haben, aber in der digitalen Welt natürlich sichtbar sein sollten, damit sie überhaupt gefunden und wahrgenommen werden. Und dem großen Thema Generalist oder Spezialist, wem gehört die Zukunft? Das ist tatsächlich eine ganz interessante Geschichte, weil es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass die Messe sich ausschließlich an Spezialisten richtet. Das ist nicht der Fall. Wir freuen uns über jeden Generalisten, der sein Outdoor-Herz da aufleben lässt. Und im Vortrag geht es im Wesentlichen um Profilierung und das sogenannte MCR-Format. Auch da gerne reinhören.
Genau, also Multikategorie ist natürlich nicht tot an der Stelle, sondern wichtig, aber Spezialisierung sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch da erforderlich. Auch hier mal ein Tipp, ich werde mit Ralf Böckmann sprechen, der ist quasi für den Bereich Teamsport einer der großen Händler in Deutschland, aber ist natürlich auch ein Multikategorie-Händler. Das wird bestimmt auch spannend sein, da mal reinzuhören. Tim, genau, also diese Vorträge, die du gerade angesprochen hast, die zum einen, die Preview können wir in die Shownotes verlinken, dann könnt ihr euch das anschauen, dann kannst du mir den Termin nochmal geben, beziehungsweise die Seite, das können wir ja mit reinlegen. Das sind ja exklusive Händlervorträge, ne?
Korrekt.
Was meinen denn die Marken, die zuhören wollen?
Die Marken, die zuhören wollen, also die Vorträge richten sich tatsächlich nur an unsere Handelspartner. Die Marken, die zuhören wollen, müssen dann bilateral das Gespräch mit den Kollegen und Kolleginnen hier suchen.
Okay, ja, genau. Tim, ich glaube, wir haben tatsächlich soweit alles besprochen. Schon in der Vorschau für die Messe. Hast du noch irgendwas, wo du darauf hinweisen möchtest, was wirklich wichtig ist, was alle Handelspartnerinnen und Besucher der Messe wissen sollten und worauf sie sich konzentrieren sollten, wenn sie kommen?
Also es wird voll. Es war die letzten Jahre schon voll. Ich würde alle bitten, sich frühzeitig ihre Termine zu koordinieren. Das, was ich sehen kann, läuft aber schon ganz gut. Und vor allen Dingen plant die Luft mit ein, euch mit neuen und anderen Themen zu beschäftigen und nicht immer nur auf gewohnten Faden wandeln.
Genau, das ist ein schönes Schlusswort, oder?
Genau. Fast schon religiös.
Ja, fast schon, genau. Ich danke dir für deine Zeit, Tim. Und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, wir sehen uns dann alle in Mainhausen. Und dann werden wir uns mal alle zusammen anschauen, ob wir das alles umsetzen können, was der Tim uns jetzt für Aufgaben mitgegeben hat. Das heißt also, Services anschauen. Ihr könnt uns ansprechen. Ich werde auch vor Ort sein, wenn ihr Themen zum Beispiel für den Podcast haben solltet. Denn das ist auch in der Vergangenheit schon immer wieder mal passiert, dass wir da frische Themen, an die wir zum Beispiel nicht gedacht haben, als Anregung mitgenommen haben und dann umgesetzt haben. Also folgt uns gerne, bleibt dabei, wenn ihr uns anschreiben wollt, auch Kritik äußern wollt, gerne dann an presse@sport2000.de. Tim, dir eine erfolgreiche Messe auf jeden Fall. Wir werden uns bestimmt sehen und eine gute Woche. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, Ralf.
Gerne. Tschüss.